Liebe Gemeinde, liebe Geschwister, ich freue mich, euch zu sehen und wünsche euch allen einen gesegneten Abend im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Wir wollen heute erneut von ihm hören, von ihm lernen und wollen in sein Wort hineinschauen, um ihn zu erkennen. Und ich lade euch gemeinsam ein, mit mir die Offenbarung aufzuschlagen. Wir wollen fortfahren im 16. Kapitel und kommen langsam aber sicher immer näher zu dem Ende aller Dinge. Aber davor muss noch einiges passieren. Davor muss noch der Zorn Gottes vollendet werden und die Schalen seines Zornes müssen ausgegossen werden über diese Erde. Und heute wollen wir uns gemeinsam die ersten 5 Plagen, die ersten 5 Schalen anschauen, und ich lade euch ein, gemeinsam mit mir den Text zu lesen, aus Offenbarung Kapitel 16, die Verse 1 bis 11, und im Anschluss wollen wir beten. Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Tempel zu den 7 Engeln sagen: Geht hin und gießt die 7 Schalen des Grimmes Gottes auf die Erde aus. Und der Erste ging hin und goss seine Schale auf die Erde aus, und es kam ein böses und schlimmes Geschwür an die Menschen, die das Mahlzeichen des Tieres hatten und die sein Bild anbeteten. Und der Zweite goss seine Schale auf das Meer aus, und es wurde zu Blut, die von einem Toten, und jede lebendige Seele starb, alles, was in dem Meer war. Und der Dritte goss seine Schale auf die Ströme und auf die Wasserquellen aus, und sie wurden zu Blut. Und ich hörte den Engel der Wasser sagen: Du bist gerecht, der da ist und der da war, der Heilige, dass du so gerichtet hast. Denn Blut von Heiligen und Propheten haben sie vergossen, und Blut hast du ihnen zu trinken gegeben, sie sind es wert. Und ich hörte den Altar sagen: Ja, Herr, Gott Allmächtiger, wahrhaftig und gerecht sind deine Gerichte. Und der Vierte goss seine Schale auf die Sonne aus, und es wurde ihr gegeben, die Menschen mit Feuer zu versengen. Und die Menschen wurden von großer Hitze versengt, und sie lästerten den Namen Gottes, der die Gewalt über diese Plagen hat, und taten nicht Buße, ihm Ehre zu geben. Und der Fünfte goss seine Schale auf den Thron des Tieres aus, und sein Reich wurde verfinstert, und sie zerbissen ihre Zungen wegen der Qual, und sie lästerten den Gott des Himmels wegen ihrer Qualen und wegen ihrer Geschwüre, und sie taten nicht Buße von ihren Werken. Amen. Ich lade euch ein, aufzustehen zum Gebet. Unser großer Gott und unser Vater im Himmel, wir danken dir für dieses Wort. Und obwohl wir hier deine Gerechtigkeit sehen und obwohl wir hier deinen Zorn und dein Gericht über die Menschen sehen, danken wir dir heute für deine Freundlichkeit und für deine Güte, die wir empfangen durften an diesem Tag. Wir danken dir für deine Liebe und deine Zuneigung, für deine Barmherzigkeit und für so viel Gutes, was wir aus deiner guten väterlichen Hand empfangen durften. Aber wir danken dir auch für diese Worte, die wir hier gelesen haben und die wir auch heute auslegen wollen, dass du uns dadurch zeigst, dass du ein gerechter Gott bist und dass du uns lehren willst, dich wahrlich zu fürchten und dir in Aufrichtigkeit nachzufolgen und deinem heiligen Wesen entsprechend zu wandeln, Herr. Und so beten wir in Jesu Namen, dass du uns heute Kraft deines Heiligen Geistes diesen Text offenbarst und auch anwendest auf unser Leben, dass dieser Text unser Leben verändert, hin zu dir, um dir die Ehre zu geben, die dir alleine gebührt. In Jesu Namen. Amen. Ja, setzt euch gerne. Wir haben vergangene Woche gesehen, dass das 15. Kapitel der Offenbarung in gewisser Weise die Ausgießung der 7 Zornesschalen vorbereitet. Da Das 15. Kapitel zeigt uns, wie der Himmel sich auf die Ausgießung der sieben Zornesschalen vorbereitet. Und somit werden auch wir als Leser dieses Kapitels vorbereitet, was nun in Kapitel 16 passiert. Nämlich die Ausgießung der letzten sieben Zornesschalen. In Kapitel 15, Vers 1 heißt es, dass diese sieben Engel, die sieben Plagen hatten, die letzten, denn in ihnen ist der Grimm Gottes vollendet worden. Und in dieser Vollendung des Zornes Gottes, in diesen sieben Plagen, dieser Zorn wird auf unterschiedliche Weise offenbart, wird auf unterschiedliche Weise gezeigt. Zunächst wird sichtbar in diesen Zornesschalen, die wir heute gelesen haben und noch sehen werden nächste Woche, dass Gott den Lebensraum der Menschen völlig zerstören wird. Völlig zerstören wird. Wobei den Posaunengerichten nur ein Teil der Meere und nur ein Teil der Wasserquellen und auch nur ein Teil der Himmelskörper zerstört werden wird, so wird in diesen letzten sieben Gerichten Gottes nicht nur ein Teil zerstört werden, sondern gänzlich der Lebensraum der Menschen betroffen sein. Wir sehen auch, dass das Meer, dass die Wasserquellen und die Sonne, all diese Dinge von Gott geschaffen wurden, damit der Mensch auf dieser Erde überhaupt leben kann. Diese Dinge wurden von Gott geschaffen, um dem Menschen ein schönes Leben auf dieser Erde zu ermöglichen. Diese Dinge sind in gewisser Weise Gnadenerweise Gottes. Sie sind Gnadenerweise Gottes, doch weil der Mensch diese Dinge nicht dankbar aus Gottes Hand annimmt, sondern diese Dinge, die Gott geschaffen hat, für den Menschen anbetet und anstatt dem Schöpfer Ehre zu bringen, bringen sie den Geschöpfen die Ehre. Aus diesem Grund wird Gott diese Bereiche richten und er wird nicht nur die Lebensbereiche der Menschen richten, sondern er wird die Lebensbereiche der Menschen nehmen und sie gegen die Menschen richten. Das Wasser, die Wasserquellen, die Meere, die Tiere in den Meeren, die Sonne selbst wird sich gegen den Menschen richten. Gott wird diese Dinge als Gerichtswerkzeuge gegen den Menschen verwenden. Das sehen wir hier in der Vollendung der letzten Gerichte Gottes. Aber dass in diesen Plagen der Zorn Gottes vollendet sein wird, zeigt uns ferner, dass diese Gerichte nicht mehr angekündigt werden. Sie werden nicht mehr angekündigt. Wenn wir uns daran erinnern, dass in den Siegelgerichten, da wurden Reiter gesendet und Engel sprachen. Die Menschen wurden gewarnt. Wenn wir uns an die Posaunengerichte erinnern, durch die Posaunen wurde immer ein Warnstoß ausgerufen. Die Menschen wurden gewarnt. In diesen Gerichten, in diesen letzten sieben Gerichten, wo der Zorn Gottes vollendet sein wird, werden die Menschen nicht mehr gewarnt. Die Engel kommen und gießen aus. Sie gießen aus, ohne zu warnen. Und das alles zeigt uns in gewisser Weise, Gott vollendet in diesen Gerichten seinen Zorn. Die Menschen wurden gewarnt, sie wurden gewarnt und sie werden heute gewarnt. Aber weil der Mensch kontinuierlich seinen Nacken verhärtet und nicht Buße tut über seine Sünden, wird der Mensch dem vollendeten Zorn Gottes gnadenlos ausgeliefert sein. Und in diesen letzten Plagen wird sichtbar, was in Sprüche Kapitel 29, Vers 1 gesagt wird. Ein Mann, der oft zurechtgewiesen, den Nacken verhärtet, wird plötzlich zerschmettert werden ohne Heilung. Sprüche 29, Vers 1. Die Menschen werden die ganze Zeit zurechtgewiesen, aber sie verhärten ihren Nacken und deswegen wird das Unheil, das Gericht plötzlich kommen ohne Heilung. Und so wollen wir heute die ersten fünf Schalengerichte betrachten. Und im Anschluss dieser Gerichte wollen wir drei praktische Lehren für uns herausziehen, was wir mit diesen Wahrheiten für unser christliches Leben anfangen können, um unserem Gott und Heiland am meisten Ehre zu bringen. Das ist das Ziel. Mit der Hilfe des Heiligen Geistes wollen wir dies heute tun. Nun zur ersten Schale. In den Versen 1 und 2, hier ist Gottes Gericht über die Nachfolger des Tieres zu sehen. Gottes Gericht über die Nachfolger des Tieres. In Vers 1 heißt es, und ich hörte eine laute Stimme aus dem Tempel zu den sieben Engeln sagen, geht hin und gieß die sieben Schalen des Grimmes Gottes auf die Erde aus. Zunächst kommt ein Befehl an die sieben Engel. Wir haben letzte Woche gesehen, dass sieben Engel aus dem Tempel herauskamen und ihnen wurden Schalen gegeben, voll des Grimmes Gottes. Also diese sieben Engel sind Diener Gottes, die Gott dienen, indem sie sein Gericht auf dieser Erde ausüben. Und nun bekommen sie einen Befehl. Und dieser Befehl, diese Stimme, kommt aus dem Tempel. Wer befindet sich in dem Tempel? Wir haben letzte Woche gesehen, in Kapitel 15, Vers 8, dass der Tempel, aus dem die Engel kamen, voller Rauch gefüllt wurde und die Herrlichkeit Gottes und die Herrlichkeit seiner Macht hat den ganzen Tempel erfüllt, sodass niemand mehr in den Tempel gehen konnte. Das heißt, Gott alleine befindet sich in diesem Augenblick in dem Tempel. Das heißt, dieser Befehl kommt von Gott höchstpersönlich an die Engel. Gott gibt den Befehl, seinen Zorn auszugießen. Gott richtet die Erde. Die Diener Gottes, die Engel, die Boten, sind gehorsam und sie tun, was ihnen gesagt wird. Und diese Gerichte, dieses Ausgießen der Zornesschalen wird nicht in langen Abständen passieren. Es wird direkt Schlag auf Schlag nacheinander ausgegossen und gnadenlos wird der Zorn Gottes vollendet werden auf dieser Erde. Und diese Schalen sind gefüllt mit dem Grimm Gottes. Hier heißt es am Ende von Vers 1, gieß die sieben Schalen des Grimmes Gottes auf die Erde aus. Das heißt, sein Zorn wird nun auf den Lebensraum der Menschen und auf den Menschen selbst ausgegossen. Und nach diesem Befehl sehen wir in Vers 2, wie der erste Engel gehorcht und tut, was ihm gesagt wird. Vers 2, und der erste ging hin und goss seine Schale auf die Erde aus. Und es kam ein böses und schlimmes Geschwür an die Menschen, die das Mahlzeichen des Tieres hatten und die sein Bild anbeteten. Also die erste Auswirkung der ersten Schale, das erste Gericht der ersten Schale ist ein böses und schlimmes Geschwür an den Nachfolgern des Tieres. Ein böses und schlimmes Geschwür an den Menschen, die das Tier angebetet haben und die sein Bild angenommen haben. Das heißt, dieses erste Gericht, die erste Schale, die ausgegossen wird, wird ausschließlich den Nachfolgern des Tieres, die Nachfolger des Tieres treffen. Ausschließlich diese Personen werden davon betroffen sein. Und hier heißt es, es ist ein böses Geschwür, es ist ein gefährliches oder ein zerstörerisches Geschwür, kann man auch sagen. Es ist ein schlimmes Geschwür, ein schmerzhaftes, ein ernstes Geschwür. Wir müssen hier nichts vergeistlichen. Es wird eine Krankheit, ein Virus oder ein Abszess sein, das diese Menschen treffen wird, welches im höchsten Grad gefährlich und zerstörerisch, schmerzhaft und quälend sein wird. Ähnlich richtete Gott die Ägypter damals zur Zeit von Mose und Aaron. Auch die Ägypter haben damals im ganzen Land gab es Geschwüre. Die Tiere waren betroffen von den Geschwüren. Die Menschen waren betroffen von den Geschwüren. Ist nachzulesen in 2. Mose 9, ab Kapitel 8. Gott richtete die Menschen einst mit Plagen und Geschwüren. Und wir erinnern uns auch an Hiob, der von Satan geschlagen wurde mit Geschwüren. Und diese Geschwüre waren so schmerzhaft, diese Geschwüre waren so unerträglich und qualvoll, dass er sich mit Tonscherben die Haut zerrieben hat. Dies war kein Gericht Gottes, es war eine Prüfung des Satans. Aber wir können davon ausgehen, dass solche Geschwüre, solche Abszesse, solche qualvollen Dinge an den Menschen sein werden, die dem Tier nachfolgen werden. Sie werden von Gott gerichtet werden für ihren Ungehorsam. Beulen und Geschwüre waren des Öfteren Gerichte Gottes im Alten Testament gegenüber seinem Volk, aber auch gegenüber den Heiden, wenn ihre Sünden übergeflossen sind und sie die Langmut Gottes mit Füßen getreten haben. Also hier sehen wir das erste Gericht, die erste Schale, trifft die Nachfolger des Tieres. Die zweite Schale in Vers 3 ist Gottes Gericht über den Lebensraum des Meeres. Gottes Gericht über den Lebensraum des Meeres, Vers 3. Und der zweite goss seine Schale auf das Meer aus, und es wurde zu Blut, wie von einem Toten, und jede lebendige Seele starb, alles, was in dem Meer war. Das Meer ist eine unersetzliche Quelle des Wohlstands und der Existenz des Menschen. Dessen müssen wir uns bewusst sein. Das Meer ist eine unersetzliche Quelle des Wohlstands und der Existenz des Menschen. Das Meer war schon immer der Ursprung des Handels. Das heißt, der Fischhandel, Lebensmittel, aber auch Exporte, Import, Export, die über das Meer erfolgen. Der Schiffshandel verbindet einzelne Kontinente und Länder der Erde wie nichts anderes auf dieser Erde. Also das Meer steht einerseits für unverzichtbare Lebensmittel, andererseits steht das Meer für Handel und internationale Kommunikation. Das ist, wofür das Meer steht. Und hier wird nun dieser Lebensraum völlig zerstört. Völlig zerstört. Bei der zweiten Posaune, bei den Posaunengerichten, in Kapitel 8, die Verse 8 und 9, da wurde nur lediglich der dritte Teil der Meere voller Blut und lediglich der dritte Teil aller Tiere im Meer wurden getötet. Hier in der zweiten Zorneschale wird nicht nur ein Teil zerstört werden, sondern das ganze Meer wurde wie Blut und jede lebendige Seele starb. Alles, was in dem Meer war, hier wird alles gänzlich zerstört und ausgerottet werden. Hier heißt es, dass das Meer zu Blut wurde. Also wenn Wasser mit Blut vermischt wird, erzeugt es einen widerlichen Gestank und ruft Ekel in uns hervor. Dieses Bild wird noch verschärft, indem es heißt, es wurde zu Blut wie von einem Toten, wie von einem Toten. Und hier wird in gewisser Weise das Bild einer Leiche verwendet, die in ihrem eigenen Blut liegt und schwimmt. Und der Gestank von Verwesung ruft Ekel in uns hervor. Es vermittelt Abscheu und Ekel. Nun, wir können nicht genau sagen, was mit dem Blut gemeint ist, ob es wirklich echtes Blut ist von Tieren oder Menschen oder was auch immer. Es gibt durchaus auch ein Phänomen, dass das Meer teilweise manchmal durch Algen oder auch durch andere Dinge wirklich sich rot oder verfärbt oder eine andere Farbe bekommt, wodurch dann auch Tiere sterben können. Wir wissen nicht, was genau passiert oder ob es eine nukleare Katastrophe sein wird oder Unmengen an Öl ins Meer fließen. Das sind Spekulationen, brauchen uns nicht sonderlich interessieren. Was wir wissen und glauben dürfen, ist, dass jede lebendige Seele im Meer sterben wird. Das heißt, Unmengen an Existenzen, an Arbeitsplätzen werden zerstört werden. Der Handel wird gänzlich zerstört werden. Internationale Kommunikation wird zerstört werden. Gott richtet den Lebensraum des Meeres und dadurch wird enorm die Existenz des Menschen angegriffen und zerstört werden. Diese Plagen werden unmittelbar vor dem Untergang Babylons geschehen, also vor dem Untergang des antichristlichen Reiches. Wir lesen in Offenbarung Kapitel 18, das ganze Kapitel schildert uns in gewisser Weise das Gericht und den Fall Babylons. Und in Offenbarung Kapitel 18 ab Vers 17 lesen wir dann: Denn in einer Stunde ist der so große Reichtum verwüstet worden von Babylon. Und jeder Steuermann und jeder, der an irgendeinem Ort segelt und Schiffsleute und so viele auf dem Meer beschäftigt sind, standen von fern und riefen, als sie den Rauch ihres Brandes sahen und sprachen, welche Stadt ist gleich der großen Stadt? Und sie warfen Staub auf ihre Häupter und riefen weinend und trauernd und sprachen, wehe, wehe, die große Stadt, in der alle, die ihre Schiffe auf dem Meer hatten, reich wurden von ihren Kostbarkeiten, denn in einer Stunde ist sie verwüstet worden. Hier handelt es sich zwar um die Stadt, aber wir merken, dass Babylon ein das Zentrum des Handelns und der Exporte sein wird und der Wirtschaft. Und Gott wird Babylon dadurch richten, dass das ganze Meer zerstört werden wird. Das ist die zweite Schale, das zweite Gericht. Die dritte Schale in den Versen 4 bis 7 ist Gottes Gericht über die Lebensversorgung des Menschen. Die Lebensversorgung des Menschen. Hier heißt es, und der dritte goss seine Schale auf die Ströme und auf die Wasserquellen aus und sie wurden zu Blut. Also zunächst war das Meer das Objekt des Gerichtes Gottes. Nun sind es die Süßwasserquellen, die Gott richtet und die Gott schlägt. Hier heißt es, hier ist die Rede von Strömen oder auch Flüssen und Wasserquellen. Das sind die Süßwasserquellen, die zerstört werden. Also das ist die Quelle, von wo wir Menschen aus unser Trinkwasser schöpfen. Natürlich wird es davor gefiltert und gesäubert, aber das ist die Quelle, von wo wir unser Trinkwasser herschöpfen. Also es ist die Quelle, von wo wir Wasser zum Reinigen für uns bekommen. Das ist die Quelle des Lebens, wenn man so will, der Menschen. Und diese Quelle des Lebens wird zerstört werden. Und wieder denken wir an die dritte Posaune, wo auch die Wasserquellen geschlagen werden. Aber auch dort wird nur ein Drittel oder der dritte Teil der Wasserquellen geschlagen werden. In Offenbarung Kapitel 8, Vers 10. Nur der dritte Teil. Gott war noch gnädig. Wir sehen, dass sein Zorn vollendet ist. Wieso? Weil hier nicht mehr von bestimmten Maßeinheiten die Rede ist. Hier ist davon die Rede. Und der dritte goss seine Schale auf die Ströme und auf die Wasserquellen und außen sie wurden zu Blut. Auch die Ströme, auch die Bäche, die Flüsse, die Wasserquellen werden ungenießbar sein. Auch sie werden Ekel hervorrufen. Blut ist immer eklig. Blut stinkt. Verwesung. Gott wird die Quelle des Lebens für die Menschen zerstören. Das ist unvorstellbar für uns, wenn wir daran denken, dass wir unsere Wasserhahn aufmachen und dort kommt stinkendes Wasser raus, ungenießbares Wasser. Und du kannst es nicht mal aufkochen, um es sauber zu machen. Und dann laufen die Menschen aus Furcht zu den Bächen, die nahe bei ihren Häusern sind und sie merken, auch diese Bäche sind verseucht. Auch sie stinken nach Blut. Es wird unvorstellbar sein für die Menschen. Und wenn wir daran denken, welche Plagen davor waren und welche Plagen danach kommen, die Menschen, die Geschwüre an sich haben, normalerweise reinigt man die Wunden, die man hat, mit sauberem Wasser. Sie werden kein sauberes Wasser haben, um ihre Wunden zu reinigen. Und wir lesen in der vierten Plage, dass die Sonne so stark scheinen wird, dass die Menschen versengen werden in dieser Hitze. Sie werden nicht mal Wasser haben, um ihren Durst stillen zu können, weil das Wasser stinkend und verseucht sein wird. Gott wird seinen Zorn ausgießen. Geschwister, aber doch, trotz dessen, dass diese Gerichte so unvorstellbar sein werden, werden es gerechte Gerichte sein. Schaut, was wir in Vers 5 lesen. Und ich hörte den Engel der Wasser sagen, du bist gerecht, der da ist und der da war, der Heilige, dass du so gerichtet hast. Denn Blut von Heiligen und Propheten haben sie vergossen und Blut hast du ihnen zu trinken gegeben. Sie sind es wert. Hier hörte er den Engel der Wasser sagen, auch hier gibt es Spekulationen, wer oder was dieser Engel war oder sein wird. Wir wollen es einfach halten. Vermutlich ist es der Engel, der die Gewalt über die Wasser hat und die Wasser richten wird. Dies ist der Engel der Wasser. Und dieser Engel, der die Wasserquellen schlagen wird, ruft jetzt aus, du bist gerecht, der da ist und der da war, der Heilige, dass du so gerichtet hast. Du bist gerecht. Sicherlich wird in dieser Zeit sehr, sehr häufig die Frage aufkommen, wie kann Gott nur so etwas zulassen? Wenn Gott doch ein liebender Gott ist, wenn Gott doch ein barmherziger Gott ist, wie kann Gott dann so etwas zulassen? Nun, der Himmel wird sich diese Frage nicht stellen. Vielmehr wird uns der Himmel oder gibt uns der Himmel die Antwort auf diese Frage. Du bist gerecht. Weil du heilig bist, musst du genauso handeln. Wisst ihr, wir haben kein Recht zu fragen, wieso Gott Dinge zulässt, wieso Gott Leid in unserem Leben zulässt, wieso Gott Krieg in der Ukraine zulässt, wieso Gott die letzten 2 Jahre zugelassen hat. Wir haben kein Recht zu fragen. Alles, was wir haben, alles, was wir haben, sind Gnadenerweise Gottes. Wir haben nichts von all dem verdient, was wir haben. In seiner unbeschreiblichen Güte und in seiner Freundlichkeit und in seiner Liebe gibt er uns all die Dinge, die wir haben. Und wenn er es für gut und richtig hält, uns diese Dinge zu nehmen, dann ist er gerecht dabei. Und wenn er es für gut und richtig hält, uns noch mehr zu geben, dann ist er gnädig dabei. Und das erkennt der Engel hier. Und das sollten wir auch erkennen. Er allein hat das Recht zu segnen und er allein hat das Recht, Segen zu nehmen. Und wenn Gott sieht, dass seine Geschöpfe ihm unaufhörlich den Rücken zudrehen, obwohl er sie ruft, obwohl er sie mahnt, obwohl er sie zieht, und sie verhärten ihren Nacken, dann nimmt er die Dinge, die ihnen eigentlich zum Segen sein sollte, und wendet sie um zu ihrem Fluch. Und Gott ist gerecht dabei. Gott ist gerecht, und das erkennt der Engel hier in besonderer Weise. In Vers 6 wird uns nochmal erklärt, wieso Gottes Gerechte gerecht sind. Denn Blut von Heiligen und Propheten haben sie vergossen, und Blut hast du ihnen zu trinken gegeben. Das heißt, nicht nur der Antichrist in der Zeit wird die Christen verfolgen, wird die Propheten verfolgen und wird die Heiligen verfolgen und töten. Selbst seine Nachfolger werden ihm helfen dabei. Sie haben Blut von Heiligen vergossen und Gott wird ihnen Blut zu trinken geben. Hier wendet Gott das Prinzip an Auge um Auge und Zahn um Zahn und Gott ist gerecht dabei. Gott bleibt gerecht in seinen Gerichten. In Vers 7 wird uns noch etwas Komisches gesagt oder etwas, was nicht ganz klar ist. Und ich hörte den Altar sagen, ja Herr, Gott Allmächtiger, wahrhaftig und gerecht sind deine Gerichte. Also hier hört Johannes den Altar sprechen. Wie können wir das verstehen? Nun, ich denke, am einfachsten oder am besten ist dieser Vers zu verstehen in dem Kontext, was wir zuvor in der Offenbarung über den Altar gelernt haben. Wir haben als Beispiel in Offenbarung Kapitel 6 den Altar schon betrachtet, wo die Seelen der Märtyrer unter dem Altar sind und zu Gott beten. Nicht wahr? Das ist das 5. Siegel, das geöffnet wurde, wo Johannes die Märtyrer unter dem Altar sieht. Sie rufen zu Gott. Wir haben auch in Offenbarung Kapitel 8 in der ersten Posaune gesehen oder in den Posaunengerichten, dass die Gebete der Heiligen zum Altar emporgestiegen sind. Und für mich macht es am meisten Sinn, dies so zu verstehen, wenn hier gesagt ist, dass der Altar redet, dann sind es die Stimmen oder die Gebete der Heiligen, die in dem Altar gesammelt wurden, die jetzt hier in gewisser Weise gemeinsam ausrufen und sagen, ja, Herr Gott Allmächtiger, wahrhaftig und gerecht sind deine Gerichte. Sie stimmen dem zu, was der Engel gesagt hat. Das heißt, die Märtyrer in gewisser Weise, das Blut der Heiligen spricht jetzt aus dem Altar und sagt, ja, du handelst gerecht. Jetzt wird unser Blut gerecht werden. Gott handelt hier gerecht. Die vierte Schale, das vierte Gericht in den Versen 8 und 9 ist Gottes Gericht durch Hitze. Vers 8, und der vierte goss seine Schale auf die Sonne aus und es wurde ihr gegeben, die Menschen mit Feuer zu versengen. Und die Menschen wurden von großer Hitze versengt und sie lästerten den Namen Gottes, der die Gewalt über diese Plagen hat, und taten nicht Buße, ihm Ehre zu geben. Die Sonne ist ebenso wie das Meer und wie die Wasserquellen eine Quelle des Lebens für den Menschen. Die Strahlung der Sonne ist sowohl für die Tier- und Pflanzenwelt, aber auch für den Menschen lebensnotwendig. Das Vitamin D, das von den Strahlen der Sonne ausgeht, ist lebensnotwendig für uns Menschen. Ohne die Einwirkung der Sonne gibt es keine Ernte auf dieser Erde. Wir brauchen die Sonne. Wir brauchen die Sonne, um zu leben. Es ist ein Gnadenerweis von Gott. Doch wo die Sonne die Quelle des menschlichen Lebens ist, kann sie genauso auch zum Gerichtswerkzeug gegen den Menschen werden, nämlich in dem Moment, wo sie unaufhörlich und qualvoll scheinen wird, kann sie zum Gericht gegen den Menschen werden. Hier heißt es, es ist sehr interessant, in Vers 8, der vierte Engel goss die Schale auf die Sonne aus und es wurde ihr gegeben. Es wurde der Sonne gegeben. Die Sonne ist ein Spielball in der Hand Gottes. Er macht mit ihr, was er will. Und hier gibt Gott, der die Sonne geschaffen hat, der Sonne die Gewalt, gegen seine Geschöpfe zu handeln. Es wird ihr gegeben. Nämlich unaufhörlich und voller Kraft auf die Erde zu scheinen. Mit einer Intensität und mit einer Kraft, dass es so extrem sein wird, dass die Menschen mit Feuer versenkt werden. Wir erleben jetzt schon vereinzelt verheerende Waldbrände durch große Hitze, durch starke Einwirkung der Sonne. Und wir erleben große Dürrewellen in einzelnen Ländern. Jetzt in diesem Augenblick. Und wenn große Dürrewellen kommen, dann wird ein Großteil der Ernte zerstört werden und Hungersnöte entstehen. Wir erleben aktuell einiges von dem. Ich habe erst gestern gelesen, dass in Indien jetzt in diesem Augenblick die größte Hitzewelle seit Aufzeichnung der Wetter, seit Aufzeichnung der Temperatur, die größte Hitzewelle aktuell da ist. Am Tag bis zu 44 Grad und in der Nacht bis zu 30 Grad. Die Leute versengen dort. In diesem Augenblick, in diesem Gericht, in dieser vierten Zornesschale, wird es nicht nur in Indien oder in Afrika sein, es wird global sein. Die Menschen werden versenkt werden durch das Feuer der Sonne. Unmengen an Waldbränden werden da sein, Unmengen an Getreide und an Dingen werden zerfressen werden von dem Feuer und Hungersnöte werden dadurch entstehen. Die Menschen werden nicht mal zu den Wasserquellen und zu den Strömen laufen können, um ihren Durst zu stillen und um das Feuer zu löschen. Gottes Zorn wird vollendet werden. Und dieses große Gericht wird die ungläubigen Menschen nicht dazu bringen, umzukehren. Schaut mal die Reaktion in Vers 9. Und die Menschen wurden von großer Hitze versenkt. Und anstatt Buße zu tun und umzukehren. Und sie lästerten den Namen Gottes, der die Gewalt über diese Plagen hat und taten nicht Buße, ihm Ehre zu geben. Die Verdorbenheit des Menschen kommt hier zum Vorschein, liebe Geschwister. Die völlige Verdorbenheit des Menschen kommt hier zum Vorschein. Sie erkennen, dass diese Gerichte von Gott kommen. Sie lästern Gott. Sie würden Gott nicht lästern, wenn sie nicht wissen würden, dass diese Gerichte von Gott kommen. Sie lästern ihn, weil sie wissen, Gott ist es, der uns richtet. Gott ist es, der uns richtet. Und sie fluchen ihn. Sie fluchen ihn. Das ist, was im Herzen des Menschen ist, liebe Geschwister. Und wenn wir Gott nicht fluchen, sondern ihm Ehre geben, dann ist es, weil er ein übernatürliches Werk in uns gewirkt hat. Das Werk der Wiedergeburt durch den Heiligen Geist. Ein neues Herz. Ein neues Herz. Wir beten ihn an und wir geben ihm Ehre. Nicht, weil wir uns in erster Linie für ihn entschieden haben, sondern weil er uns ein neues Herz gegeben hat. Und diese Menschen fluchen ihn. Und sie kehren nicht um von ihren Wegen. In seiner Gnade gibt er noch die Möglichkeit umzukehren und sie tun es nicht. Die einzige Möglichkeit, dem endgültigen Gericht Gottes zu entgehen, schlagen die Menschen ab und reizen ihn weiter zum Zorn. Und dies offenbart uns erneut, dass Gottes Gerichte gerecht sind. Zum fünften Gericht in den Versen 10 bis 11. Hier wird uns Gottes Gericht über das Reich des Tieres offenbart. Gottes Gericht über das Reich des Tieres. Vers 10 und der fünfte goss seine Schale auf den Thron des Tieres aus. Und sein Reich wurde verfinstert. Und sie zerbissen ihre Zungen wegen der Qual und sie lästerten den Gott des Himmels wegen ihrer Qualen und wegen ihrer Geschwüre und sie taten nicht Buße von ihren Werken. Diese fünfte Plage richtet sich offensichtlich an das Reich des Antichristen. Hier ist die Rede von dem Thron des Tieres und sein Reich. Also hier richtet sich das diese fünfte Zornesschale direkt an das antichristliche Weltsystem, antichristliche Weltreich in der zukünftigen Zeit. Und hier heißt es, dass diese fünfte Schale auf den Thron des Tieres ausgegossen wird. Das heißt, auf den Herrschaftssitz des Tieres, auf seinen Machtbereich, auf seine Herrschaft wird dieses Gericht ausgegossen werden. Und dieses Gericht besteht darin, dass sein Reich verfinstert wurde. Das ist das Gericht Gottes. Das Reich des Antichristen wird verfinstert werden. Was ist damit gemeint, wenn wir hier davon lesen, dass dieses Reich verfinstert wird? Ich denke nicht, dass es sich hier um eine Sonnenfinsternis handelt und dass es diese fünfte Plage ein Gericht ist, dass die Sonne verfinstert wird, weil hier ist nicht davon die Rede, dass die Sonne verfinstert wird. Wir haben in anderen Plagen bereits gesehen, dass Gott Gerichte sendet, indem er die Sonne verfinstert lässt. Aber hier heißt es, dass das Reich verfinstert wird. Und ich gehe davon aus, dass es sich um eine geistliche Dunkelheit, eine geistliche Finsternis handelt. Wir haben bereits in der fünften Posaune in Kapitel 9, Vers 2 gelesen, wie Dämonen aus dem Abgrund auf die Erde kommen und dass die Luft und die Sonne verfinstert werden. In Offenbarung Kapitel 9, Vers 2. Und damit ist gemeint, dass die Atmosphäre und der Lebensraum der Menschen geistlich so verfinstert wird, dass das Licht des Evangeliums keine Möglichkeit mehr haben wird zu scheinen. Wenn es hier also heißt, dass das Reich des Tieres verfinstert wird, gehe ich davon aus, dass Gott so eine geistliche Finsternis schicken wird und sein Zorn so vollendet werden wird, dass er den Menschen die Möglichkeit nehmen wird, das Licht zu sehen und gerettet zu werden, das Licht des Evangeliums. Und das ist eines der größten Gerichte Gottes in meinen Augen, die kommen kann. Solange der Mensch an Leib gequält wird, solange der Mensch gequält und geplagt und gepeinigt wird, aber nicht stirbt, ist es noch ein Gnadenakt Gottes. Aber wenn der Mensch auf dieser Erde so verfinstert wird in seinem Verstand, dass er keine Möglichkeit mehr hat, Buße zu tun und umzukehren, dann ist es Gottes endgültiges Gericht. Und ich denke, das sehen wir hier. Es wird über das Reich ausgegossen. Das heißt, in dem Reich des Antichristen wird keiner mehr die Möglichkeit haben, umzukehren und Buße zu tun. Wir lesen in Epheser Kapitel 4, Vers 18 über den ungläubigen Menschen, Epheser Kapitel 4, Vers 18, dass dieser ungläubige Mensch verfinstert ist am Verstand, verfinstert am Verstand, entfremdet dem Leben Gottes wegen der Unwissenheit, die in ihnen ist, wegen der Verhärtung ihres Herzens, weil die Menschen weiterhin in ihrer Unwissenheit verharren und weil sie weiterhin ihr Herz verhärten, bleiben sie weiterhin am Verstand verfinstert und Gott sendet sein Gericht, indem er weiter Finsternis sendet. Er wird ihnen das Licht des Evangeliums nehmen. Wir sehen in Ende von Vers 10 und Vers 11 erneut die Reaktion der Menschen. Über dieses Gericht, aber ich denke auch über die vorangegangenen Gerichte. Und sie zerbissen ihre Zungen wegen der Qual, und sie lästerten den Gott des Himmels wegen ihrer Qualen und wegen ihrer Geschwüre, und sie taten nicht Buße von ihren Werken. Sie zerbissen ihre Zunge. Das ist das erste Mal, dass wir diesen Begriff hier in der Offenbarung finden. In keinen von all den Plagen, die davor über diese Erde kamen und kommen werden, wird uns berichtet, dass die Qualen so groß sein werden, dass die Menschen ihre Zunge zerbeißen werden. Hier ist es das erste Mal. Und ich denke, der Grund liegt darin, weil alles zusammenkommt. Die Geschwüre an ihnen, das Gericht über das Meer und über die Wasserquellen und diese Hitze wird so grauenhaft sein, dass sie ihre Zunge zerbeißen und sie werden gequält werden. Sie werden sich wirklich quälen. Dazu kommt noch diese Finsternis, diese geistliche Dunkelheit, kein Licht mehr auf dieser Erde. Alle Menschen sind böse und sind gegeneinander gerichtet. Sie werden gequält. Sie tun nicht Buße. Sie tun nicht Buße. Wieso? Gott hat ihnen das Licht genommen und Finsternis geschickt. Sie taten nicht Buße von ihren Sünden. Das wird die Menschen zur Verzweiflung treiben. Diese Plagen werden die Menschen wortwörtlich in den Abgrund treiben. Und sie wissen, dass diese Plagen von Gott kommen werden. Sonst würden sie ihn nicht lästern. Und es ist eine natürliche Reaktion eines ungläubigen Menschen, wenn er Leid erfährt, erstmal den Finger hochzuheben und zu sagen, Gott, warum? Wir haben also in diesen letzten Plagen Gottes gesehen, dass die Menschen Gottes Geduld und Gottes Langmut ablehnen und somit sein gerechter Zorn endgültig ausgegossen wird, weil sie Gottes Gnadenerweise nicht dankend annehmen, entzieht er ihnen diese Gnadenerweise und richtet diese Gnadenerweise sogar gegen die Menschen. Und weil sie vermehrt auf Gottes Ruf ihren Nacken verhärtet haben, entzieht Gott ihnen auch das Licht zum Heil und schickt ihnen Finsternis. Das ist so zusammenfassend, was diese fünf ersten Zornesschalen auf dieser Erde im Lebensraum der Menschen, bei den Menschen selbst anrichten werden. Und ausgehend von diesen Plagen, von diesen Wahrheiten, die wir nun gelernt haben, wollen wir drei praktische Lehren für uns mitnehmen als Christen. Diese Gerichte sind in der Zukunft, aber dennoch haben sie, weil sie in Gottes heiligem Wort stehen, einen praktischen Nutzen für uns Gläubige auch. Also was lernen wir von diesen Plagen? Drei praktische Wahrheiten. Erstens, als Christen, lasst uns Gott nicht herausfordern. Lasst uns Gott nicht herausfordern. Lasst uns 5. Mose 6, Vers 16 aufschlagen. 5. Mose 6. Ihr sollt den Herrn, euren Gott, nicht versuchen, wie ihr ihn in Massa versucht habt. Ein klares Gebot an das Volk Israel im Alten Testament. Ihr sollt den Herrn, euren Gott, nicht versuchen, wie ihr ihn in Massa versucht habt. Dort damals, als das Volk Israel Gott versucht hat, da erlebten sie die unfassbare und große Rettung durch die mächtige Hand Gottes aus Ägypten, aus der Sklaverei. Und dann waren sie gerettet und in der Wüste und dann hatten sie kein Wasser zu trinken und sie murrten gegen Gott und gegen Mose und sie versuchten Gott. Und Mose warnt sich hier nochmals, versucht Gott nicht, reizt ihn nicht. Die Menschen, sie versuchen Gottes Langmut und Gottes Geduld und Gottes Barmherzigkeit beständig. Sie fordern ihn heraus, sie reizen ihn zum Zorn. Aber wir wollen nicht sein wie die Heiden. Wir wollen Gott nicht herausfordern durch ein sündiges Leben, durch ein sündiges Verhalten. Und liebe Geschwister, diese Warnung gilt nicht nur den Menschen aus dem Alten Testament. Paulus warnt die Christen in Korinth genau mit derselben Warnung. In 1. Korinther 10, Vers 9. 1. Korinther 10, Vers 9. lasst uns auch den Christus nicht versuchen, wie einige von ihnen, also die Israeliten in der Wüste, ihn versuchten und von den Schlangen umgebracht wurden. In 1. Korinther 10 versucht Paulus, den Korinthern aufzuzeigen, wie das Volk Israel Gott versucht hat und wie sie ein ausschweifendes Leben, ein hurerisches Leben gelebt haben und wie sie Gott versucht und gereizt haben. Und dann sagt er, lasst uns Gott nicht versuchen, lasst uns Christus nicht versuchen, wie sie ihn versucht haben. Und was war das Urteil über die, die Gott versucht haben? Schlangen haben sie gebissen. Das lesen wir in 4. Mose 21. Interessant, im Kontext davor geht es auch um eine große Rettung, wie Gott sein Volk von den Kanaaniten gerettet hat. Also Gott erweist seine Gnade beständig, Gott erweist seine Gunst beständig, Gott erweist seine Freundlichkeit beständig. Und was macht das Volk? Sie versuchen Gott. Sie murren gegen ihn. Und wir sollen nicht so sein. Das machen die Heiden, das machen die Ungläubigen. Wir haben eine viel, viel größere Errettung erfahren als das Volk Israel. Wir haben keine physische Errettung aus einer physischen Sklaverei erfahren. Wir haben eine geistliche Errettung aus der geistlichen Sklaverei der Sünde erfahren. Und der Preis unserer Errettung ist das kostbare Blut Jesu Christi als eines Lammes, das makellos ist. Und weil unsere Errettung so teuer ist, lass uns alles daran setzen, unseren Gott und Retter Jesus Christus nicht zu reizen durch einen sündigen Lebenswandel. Lasst uns ihn nicht zum Zorn reizen und ihn nicht versuchen durch ein beständiges Murren, durch Undankbarkeit, durch Unglauben, durch einen sündigen Lebenswandel. Lasst keine Lüge und kein Betrug und keine Bitterkeit in eurem Herzen sein. Legt alle Sünde ab. Lasst uns nicht denken, aha, Gott ist schon gnädig und er wird schon ein Auge zudrücken. Gott ist gnädig und er ist barmherzig und er ist langsam zum Zorn, aber er ist heilig und er ist gerecht. Und nur weil wir im Blut des Lammes gewaschen sind, gibt es uns nicht den Freifahrtsschein zu tun und zu lassen, was wir wollen. Im Gegenteil, weil wir gewaschen sind im Blut des Lammes, sollen wir alles daran setzen, würdig des Lammes zu wandeln. Also lasst uns Gott nicht versuchen, so wie die Heiden es tun werden, auch in der Zukunft oder es auch jetzt schon teilweise tun. Die zweite praktische Wahrheit, die wir aus diesen Gerichten entnehmen wollen, ist, lasst uns alle Dinge dankbar genießen. Lasst uns alle Dinge zur Ehre Gottes tun und genießen. Es ist interessant, ich hoffe, es kam durch, in diesen Gerichten verwendet Gott die Gnadenerweise, die er dem Menschen zum Leben darreicht, gegen den Menschen. Und wir lesen immer wieder, dass der Mensch, anstatt umzukehren und Gott die Ehre zu geben, er tat nicht Buße von seinen Werken, um ihm Ehre zu geben. Das ist das Ziel. Der Mensch soll zur Ehre Gottes leben. Er soll die Dinge, die er von Gott als Gnadenerweise bekommen hat, dankbar empfangen, um Gott dadurch zu ehren. Das ist die Bestimmung von uns Menschen, ein Leben zu seiner Ehre zu leben. Das tun sie nicht. Wir als Christen sollten es tun. Wir sollten das Meer und die Dinge, die wir aus dem Meer schöpfen, wir sollten die Wasserquellen und die Flüsse und die Sonne und all die Dinge, die wir von Gott empfangen haben, dankend aus seiner Hand annehmen. Ihm wirklich danken und diese Dinge genießen. Gott hat uns diese Dinge nicht nur gegeben, damit wir leben. Nein, er hat sie uns gegeben, damit wir sie genießen. Die Tiere, sie fressen, um zu leben. Wir nehmen diese Dinge nicht nur, um zu leben, sondern wir genießen sie. Wieso? Weil wir wissen, woher sie kommen. Und wir geben dem Dank und wir geben dem die Ehre, von dem all das kommt. Das ist, was die Heiden nicht tun. Aber das ist, was uns von den Heiden unterscheiden sollte. Deswegen sagte der weise Salomo einst, den Prediger, Kapitel 2, Vers 24. Es gibt nichts Besseres für den Menschen, als dass man esse und trinke und seiner Seele gut sehen lasse bei seiner Mühe. Ich habe gesehen, dass auch das von der Hand Gottes abhängt. Also lasst uns die Dinge, die Gott uns gegeben hat, mit frohem Herzen genießen und in dem Genuss, in dem Akt des Genusses ihm die Ehre geben, die ihm alleine dafür gebührt. Und wenn die Sonne auf unser Angesicht strahlt, ihm die Ehre dafür zu geben, die ihm dafür gebührt. Und wenn wir einen Fisch aus dem Meer essen und wenn wir einen Schluck Wasser von den Wasserquellen nehmen, ihm die Ehre zu geben, die ihm gebührt. Und die dritte praktische Wahrheit, die wir aus diesen Gerichten lernen wollen, ist: Lasst uns im Licht wandeln. Lasst uns im Licht wandeln. Den Menschen hier wird das Licht entzogen werden, geistlich. Ihnen wird Dunkelheit gegeben. Das Reich des Tieres wird verfinstert werden. Wir als Gläubige wurden aus dem Reich der Finsternis, aus dem Reich des Tieres, aus dem Reich Satans herausgerufen und hineinversetzt in das Reich des Lichts, in das Reich des geliebten Sohnes, des Vaters. Und wenn wir nun in dem Licht leben, so lasst uns auch im Licht wandeln. Das ist eine der Aufforderungen, die Johannes in seinem ersten Brief gibt, in 1. Johannes Kapitel 1. Vers 5 heißt es zunächst: Und dies ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, dass Gott Licht ist und gar keine Finsternis in ihm ist. Und dann Vers 7. Wenn wir aber in dem Licht wandeln, wie er in dem Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander durch das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Gott ist Licht. Und wenn wir wiedergeboren wurden, dann sind wir in seinem Licht. Und dann sollen wir auch im Licht wandeln. Das heißt, Gott ist rein. In ihm ist keine Finsternis, in ihm ist kein Makel, in ihm ist keine Sünde. Er ist vollkommen heilig. Wir sollen sein Wesen widerspiegeln. Wir haben die größte Gnade empfangen, indem Gott das Licht seines Evangeliums in unsere Herzen hineinscheinen ließ, so wie er bei der Schöpfung das Licht der Sonne auf die Erde scheinen ließ. Uns wurden die Augen geöffnet. Wie töricht wären wir, wenn wir eine so große Gnade verachten und in der Finsternis wandeln und tun, was Gott missfällt? Wie viel mehr sollten wir im Anbetracht dieses Gerichtes darauf achten und danach trachten, im Licht zu wandeln, immer mehr in der Gemeinschaft mit Jesus zu sein, immer mehr in der Gemeinschaft mit Gott zu sein und immer mehr danach zu trachten und danach zu ringen, in sein Bild geformt zu werden, in dem Lesen des Wortes und im Gebet. Und so konnten wir sehen, welche Gerichte auf die Erde kommen werden durch die Vollendung des Zornes Gottes, aber ich denke, dass wir auch dadurch ermutigt wurden, als Christen Gott zu fürchten, dass wir ermutigt wurden, ihn wirklich zu fürchten und ihn nicht zum Zorn zu reizen, sondern all unsere Sünde abzulegen und ihm zu bekennen und ihn nicht zum Zorn zu reizen. Ich hoffe sehr, dass wir auch ermutigt wurden, ein Leben zu leben, das ihn in allen Dingen ehrt, das ihn wirklich ehrt, ein Leben des Dankens. Sei dankbar in allen Dingen. Und ich hoffe auch sehr, dass wir ermutigt wurden, danach zu trachten, im Licht zu wandeln, nämlich in Gemeinschaft mit Jesus, in Gemeinschaft mit dem Vater durch den Heiligen Geist und auch in Gemeinschaft miteinander. Amen.